Hi, wir sind Dani und Alex von Komoren. Ich bin euer Podcast-Host und hier reden wir darüber, wie du es schaffst, deine Leidenschaft zu monetarisieren, anstatt in einem Job zu arbeiten, der dich nicht erfüllt. Du willst, dass dein Beruf auch deine Berufung ist? Dann ist dieser Podcast auf jeden Fall das Richtige für dich. Egal ob Tricking, Breakdancing, Capoeira oder allgemein deine Art, dich auszudrücken. Wir interviewen hier diejenigen, die es geschafft haben und fragen sie nach ihren Hacks, damit auch du dieses Ziel erreichen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann check doch auch direkt nach diesem Podcast unser Insta und unsere Website aus. Wir sehen uns dort. Unser heutiger Gast ist ein professioneller Capoeirista und einer meiner besten Freunde. Er ist Trainer und Manager der Capoeira-Gruppe in Reutlingen, die heute über 150 Mitglieder hat. Außerdem hat er den deutschen Meisterschaftstitel wie auch den zweiten Platz zweimal, den Europatitel einmal und außerdem den Titel bei den Wintermeisterschaften in Paris. Er hat schon Shows für große Gala-Veranstaltungen, Firmenfeste, Veranstaltungen für Unternehmen wie Audi, Lufthansa, Burkhardt und Weber, Kreissparkasse, FitOne und gemacht. Heute verdient er mit Capoeira seinen Lebensunterhalt, war letztes Jahr in allen möglichen Ländern dieser Welt, sodass er jeden Monat an einem neuen Ort war. Heute fragen ihn, welche Tipps er für Leute hat, die in ihrem Bereich die ersten Schritte gehen wollen. Begrüßt mich ganz herzlich, Jonathan Thekle.
Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu unserem neuen Video von Komoren.
Was geht, Leute, herzlich willkommen zu diesem Podcast-Interview auf dem Komoren-Kanal. Ganz egal, ob ihr das Ganze jetzt auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform hört, schaut, wie auch immer. Herzlich willkommen. Wir machen heute ein kleines Interview mit meinem guten Freund und Gast Jonathan Thekle. Wir werden heute über die Themen Capoeira reden, über seinen Werdegang, was man während der Corona-Zeit jetzt machen kann als Trainer, wie man einen Verein aufbaut, wie man Erfolg hat im Capoeira und was er selber in seinem Leben noch so vorhat und so weiter. Deswegen, also ich fange erstmal kurz an, wie wir beide uns kennengelernt haben. Und wir machen beide jetzt schon seit, ich mache jetzt seit ungefähr 10 Jahren Capoeira, er macht seit ungefähr 12 Jahren Capoeira. Und wir haben uns da auch kennengelernt. Er hat immer in Reutlingen trainiert, ich in Tübingen. Und irgendwann kam man nach Tübingen ins Training, da waren noch schon mehrere Ältere dabei. Und wir haben beide im Kindertraining angefangen. Und als wir dann länger gemacht haben, hat unser Trainer ihn nach Tübingen mitgenommen. Da haben wir uns dann kennengelernt. Sind dann relativ schnell gute Freunde geworden, haben dann immer mehr zusammen trainiert und uns auch so getroffen und so weiter. Und jetzt inzwischen waren wir schon 3 Monate beide zusammen in Brasilien. Wir haben schon eigentlich jede Meisterschaft, die es hier in Europa gibt, waren wir schon zusammen dort und haben dann auch abgeräumt dementsprechend. Wir waren viel privat unterwegs, aber hauptsächlich mit Capoeira viel unterwegs. Und jetzt heute sitzen wir hier, wir arbeiten zu dritt mit unserem Trainer in einem Verein, der von unserem Trainer gegründet wurde. Wir sind dort beide Trainer, machen dort Capoeira-Training, machen diverse Shows, haben schon Videodrehs gemacht und so weiter. Und heute werden wir über das Ganze ein bisschen reden. Deswegen, jetzt stelle ich erstmal selber kurz vor, wer du bist, wie du heißt, wie alt du bist und so weiter.
Ja, Dani hat schon gesagt, mein Name ist Jonathan. Capoeira-Spitzname, ich glaube, darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen, ist Miku. Ich bin 24 Jahre alt. Und studiere neben dem Capoeira noch Wirtschaft und Sportwissenschaften. Ja, so viel dazu.
Okay, nice. Wie kamst du zum Capoeira?
Das war vor gut 12 Jahren. Da hat mein Bruder eine Show in der Schule gesehen und war dann ziemlich fasziniert und wollte dann unbedingt mit Capoeira anfangen. Und ich als großer Bruder musste natürlich meinen kleinen Bruder überall hin begleiten. Das war halt damals gang und gäbe, dass ich dann mit ihm zu den Aktivitäten gehe, im Sportbereich oder ihn mal von der Kita abhole. Und dann sind wir halt zum Capoeira gegangen, das war damals in der Innenstadt in Reutlingen. Und da habe ich anfangs erst zugeschaut, weil ich gedacht habe, hey, was ist das für ein komischer Scheiße, in Anführungszeichen, weil es halt sehr ungewohnt war, da was die da machen mit Gesang und mit Kicks und mit Akrobatik. Und irgendwann war, glaube ich, das Dasitzen und einfach nur Zuschauen zu langweilig und dann habe ich einfach mitgemacht. Aber so genau sagen, wann es dann zu diesem Zeitpunkt kam, kann ich gar nicht. Also ich glaube, das war dann einfach so die Inspiration oder der Wille meines Trainers da.
Ja, Capoeira ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sag ich mal so, weil man es nicht gewohnt ist, vor allem hier in Deutschland bzw. Europa, laut zu sein, Musik zu machen, sich zu bewegen, zu tanzen, zu kämpfen. Man ist nicht so gewohnt und deswegen verstehe ich auch, wenn man am Anfang ein bisschen...
Eine andere Sprache.
Ja, eine andere Sprache, das auch. die ganzen verrückten Leute dort, aber ja, nice. Okay, gut, dann haben wir es ein bisschen so gehört. Ich möchte, das mache ich ja immer mit meinen Gästen, noch ein bisschen darauf eingehen, wie du davor so drauf warst, was du davor so gemacht hast vom Capoeira, dass die Leute vielleicht noch so einen kleinen Einblick in dein Leben sehen und mitbekommen, damit die so ein bisschen eine Ahnung haben, wen sie hier vor sich haben. Also was hast du vor Capoeira gemacht? Kannst du auch ein bisschen so Schule und Privatleben ein bisschen, wie dein Leben vor Capoeira war, was du so gemacht hast?
Was ich vor Capoeira gemacht habe, ist schon eine schwierige Frage, weil du halt einfach das Gefühl hast, dass du schon immer Capoeira warst. Aber was ich ganz gewiss sagen kann, ist, dass ich schon immer relativ viel Sport gemacht habe. Ich war sehr begeistert im Fußballbereich, so, ich glaube, das ist so das Normalste hier bei uns in Deutschland. Habe also sehr viel Fußball gespielt und war eigentlich permanent draußen, also von morgens bis abends. Man hat eigentlich nichts gegessen, man war den ganzen Tag draußen, hat irgendwo am Fluss Wasser geholt und oder einem See oder so. Und ja, also immer ständig in Bewegung, sehr aktiv.
Okay, und das war schon immer sportlich, schon immer viel in Bewegung. Ja. Dann, wie war es denn, als du Capoeira angefangen hast? War das leicht, war das schwierig? Kam das so natürlich oder musstest du viel für arbeiten?
Ich musste viel für arbeiten. Es war ein sehr langjähriger Prozess, so überhaupt reinzukommen in das Ganze. Und man hat auch schon, also ich habe schon manchmal an mir gezweifelt und wollte aufhören mit dem Sport, weil es einfach, du hattest das Gefühl, du konntest was und dann kam halt der Trainer und hat halt dich nochmal korrigiert und nochmal.
Das hast du schon richtig gemacht, ja, dann kommt noch und nur so viel lernen.
Und das ist ja auch immer der Struggle, wenn ich zu Leuten sage, komm, testet doch mal Capoeira, fragt mal an, dann sagen sie, ich werde es niemals schaffen, so einen hohen Kick hinzubekommen oder ich werde niemals schaffen, ein Rad zu machen. Und ja, da kann ich eigentlich nur sagen, dass es meistens die Grenze ist, die man sich selber setzt. Und aber um zurückzukommen, also ich fand es sehr schwierig am Anfang und ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass ich das langfristig machen werde. Und jetzt nach den Jahren, nach den langen Jahren, hat sich die Meinung da stark geändert und ich weiß auch, dass es nicht darauf ankommt, von heute auf morgen alles perfekt zu können, sondern dass es halt ein langjähriger Prozess ist, so wie im Studium oder Arbeitsleben etc. Okay.
Eine Sache, die ich total vergessen habe für die Leute, die zuhören bzw. zuschauen, die gar keine Ahnung haben, was Capoeira ist, kannst du kurz erklären. Ich kann ja dann auch ein bisschen ergänzen, aber erklär mal vielleicht kurz, weil ich fand es auch ziemlich cool, deswegen kurzes Shoutout an alle Leute, die den Podcast anhören und anschauen, die keine Künstler, Sportler, was auch immer sind. Ich dachte nicht, dass es überhaupt welche geben wird, weil ich dachte, die Leute interessieren sich nicht dafür, aber anscheinend gibt es ein paar Freunde und Leute, die es hier interessieren. Und deswegen möchte ich auch in jeden Sport so einen kleinen Einblick geben. Genau, fangen wir an, was ist Capoeira?
Ja, grob gesagt, Capoeira, brasilianische Kampfkunst. Eine langjährige Geschichte, die kannst du vielleicht nachher noch erläutern. Beinhaltet sehr viel Akrobatik, Kicks, Gesang, Instrumente. Und es ist dann halt einfach eine Kombination, so, wir sagen dazu, ein Spiel, meistens mit einem Partner, was ja letztendlich das Capoeira-Spiel dann ausmacht, wo es dann halt einfach darum geht, eine Art Konversation aufzubauen. Das heißt, es kommt ein Kick von dir und dann von dem Partner und so weiter und das Ganze dann in einem Flow mit Bodenbewegung und Akrobatik verbunden. Und ja, ich würde mal sagen, das beschreibt die Capoeira kurz.
Genau, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass es ein bisschen, im Capoeira sagt man, wie du gesagt hast, dass es eine Konversation ist. Einer macht einen Kick, der andere antwortet. Es ist also keine Choreo, wie viele Leute denken, dass alles schon vorher so abgemacht ist und wenn der Kick duckt sich der andere, sondern der eine eröffnet sozusagen, es ist wie ein Gespräch, mit einem Kick eröffnet der und der andere antwortet darauf mit einer Ausweichbewegung oder mit einem Konter und immer je nachdem, was der eine macht, antwortet der andere anders. Deswegen ist es auch viel schwieriger, das Ganze zu choreografieren. Und es ist viel einfacher. Also man denkt, dass es so schwierig ist, wenn man da immer so sozusagen, wie nennt man das, improvisiert. Genau, also man versucht immer zu improvisieren und zu schauen, was kann ich jetzt machen. Aber so ist es gar nicht. Man guckt, was macht der andere. Und dadurch, dass man dann sozusagen die ganzen Übungen schon tausendmal gemacht hat, ist in dem Moment einfach Muscle Memory. Die Sachen passieren von alleine und du antwortest dann sozusagen einfach richtig. Und als Anfänger ist es natürlich schwierig, wenn man dann sich so denkt, wenn man denkt an seine Arme, an seine Beine, ob es gut aussieht, ob es richtig ist und so weiter. Und irgendwann mal passiert es alles automatisch. Und wenn der eine was macht, hast du gleich 10 Ideen, was du machen kannst.
Stimmt.
Kick, greifen, umschmeißen, was weiß ich. Und das macht Capoeira so reich und so interessant. Und je länger du dann auch dabei bist, desto mehr andere Bereiche findet man. Und der Bereich Akrobatik, Tanz, Musik und Kampf, die sind alle extrem krass vertreten.
Ja.
Und je mehr man da eben sozusagen dabei ist, desto mehr fängt man auch an, das Ganze zu lieben. Also für mich war es auch so, dass es halt am Anfang so, ja, okay, macht Spaß und so. Und ich fand halt Akrobatik einfach nice. Und ich fand Kämpfen auch cool, aber ich war immer eher so der Akrobatik-Typ, bin ich auch immer noch, aber ich habe mich für die Kampfseite richtig begeistern lassen und auch inzwischen Musik und Instrumente finde ich genauso toll wie das ganze andere und es kommt halt einfach mit der Zeit und je mehr man da so reingeht, desto mehr genießt man, glaube ich, auch alle Teile und desto mehr möchte man auch in allen Bereichen einfach gut werden und dann, keine Ahnung, auch Leute, die vielleicht unmusikalisch sind, denken sich dann immer, ja okay, jetzt will ich da auch vorankommen.
Da kommt auch eine Wende.
Ja.
Man muss auch dazu sagen, dass es im Capoeira verschiedene Arten von Spielen gibt.
Mhm.
Das verstehen Leute manchmal nicht. Wir haben nämlich so eher so eine traditionelle Richtung, da ist so ein bisschen langsamer, so wie das Ganze entstanden ist. Dann gibt es ein sehr krasses Akrobatikspiel, würde ich mal behaupten. Da gibt es schon echt schöne Spiele, sagt man dazu. Und dann gibt es halt auch das moderne, schnelle Capoeira, wo es dann halt auch echt tatsächlich zur Sache gehen kann, wo es dann auch zu Körperkontakt kommt und zu Schlägen und Würfen, wie du gesagt hast. Und da muss man halt auch noch ein bisschen unterscheiden. Deshalb dauert dieser Prozess auch relativ lang, bis man da reinkommt und dann auch die Spielarten beherrscht.
Genau, also um das Ganze vielleicht nochmal mit ein paar anderen Worten zu malen, man kennt ja Kung Fu.
Ja.
Ich nehme Kung Fu immer gerne als Beispiel, weil die Leute es ein bisschen mehr kennen als Capoeira. Und ich bin auch kein Kung Fu Meister, also ich habe wenig Ahnung. Ich weiß nur, dass es halt in Kung Fu auch verschiedene Richtungen gibt, verschiedene Stile. Und da ist es ja meines Wissens nach nicht so oft so, dass man einen Partner hat, sondern dass man auch so Kämpfe und sowas macht. Und ich weiß nicht, wie die Kämpfe dort funktionieren, aber ich kenne es eher, dass man so einzelne Choreografien oder wie im Ton eine Kür hat. Und was es ja im Kung Fu auch gibt, ist der Tai Chi, das sind diese langsamen Bewegungen.
Mhm.
Und im Capoeira ist es so, dass alles zwar eine Konversation ist, also machst alles im Endeffekt zu zweit. Training ist immer alleine, aber Capoeira-Spiel findet immer zu zweit statt. Und dort ist es so, du hast ein langsames Spiel, was dann auch durch den Bilimbao, das Instrument, sozusagen ein bisschen geguided wird, wo man dann weiß, okay, jetzt muss man langsam spielen, jetzt macht man eher diese Bewegungen. Wenn schnell gespielt wird, macht man eher die Bewegungen. Wenn es akrobatisch Spiel kommt, macht man eher solche Bewegungen. Man hat sozusagen jedes Spiel seine eigenen Regeln und ja genau, einfach nur um es nochmal kurz zu erklären, aber wir werden vielleicht immer noch eine komplette Capoeira-Folge machen. Ich habe sowieso überlegt, mal alles genauer zu erklären. Aber ich denke, damit die Leute jetzt einen kleinen Überblick haben, reicht es erstmal. Wie lange hast du dann Capoeira gemacht, bis du sozusagen auf dem ersten Wettkampf warst und bis das Ganze so in eine mehr oder weniger professionelle Richtung ging? Weil ich meine, du hattest ja wahrscheinlich schon früh die, oder wann kam die Idee mit dem Studieren? Wann war das? Also warst du in der Schule und dachtest
dass
schon...
Dass ich studieren will?
Ja?
Nee, das war überhaupt nicht die Idee. Also ich war zunächst auch erst auf der Hauptschule und habe mich dann quasi hochgearbeitet und habe eigentlich nie daran gedacht, dass ich überhaupt mein Abitur machen werde. Und das ist eigentlich ganz gut, dass du das auch ansprichst, weil ich glaube, dass es sehr stark im Zusammenhang mit dem Sport dann stattgefunden hat, der Prozess. Und bis es dann halt zum ersten Wettkampf kam, das war, glaube ich, dann auch schon nach 6 Jahren der Capoeira, würde ich mal sagen, so mit 16, 17, war ich, glaube ich, auf meinen ersten Meisterschaften. Und das auch da war es auch berechtigt, also da hatte ich auch die Berechtigung quasi erst hinzugehen, weil du ja bestimmte Kordel brauchst. Also wir haben
ja genau, bei dort ist es so mit dem Graduierungssystem und man kann bei Wettkämpfen erst in einem gewissen Level mitmachen.
Und dann war ich mit Abstand, würde ich behaupten, haben wir auch zu den jüngsten Kandidaten gehört dort bei den
immer
Meisterschaften
eigentlich, ja.
Mit Erziehungsberechtigung und so weiter.
Ja, ich war 14 oder 15.
Und dann ging es auch schon los mit den ersten deutschen Meisterschaften, also so nach der Hälfte meiner Capoeira-Zeit, genau, also nach 6 Jahren.
Krass, okay. Und hast du dann auch gleichzeitig schon Training gegeben und schon auch mehr so gemacht, oder war das ein fließender Übergang, oder wie hat es angefangen, dass das Ganze so ernster wurde? Weil ich frage immer die Leute so, ich finde, das ist ja der interessante Punkt, weil ich meine, im Endeffekt, je mehr man in irgendwas investiert, desto mehr kannst du ja auch, also eine Entscheidung für eine Sache ist ja immer auch eine Entscheidung gegen andere Sachen.
Stimmt.
Und je mehr Capoeira du machst, desto mehr musst du dich gegen eine andere Sache entscheiden. Sei es chillen, sei es vielleicht auch sogar, sollte man nicht, aber vielleicht Freunde oder Beziehungen, dass das halt vernachlässigt wird. oder halt auch Schule lernen, keine Ahnung was. Im Endeffekt, man kann natürlich viel managen und kann natürlich schauen, dass man überall das meiste rausholt und dass man effektiv wird. Aber im Endeffekt, eine Entscheidung für etwas ist immer eine Entscheidung gegen etwas anderes.
Stimmt.
Und deswegen finde ich die Frage interessant, weil je mehr man da ja macht und je mehr man sich dafür committet, desto mehr muss man ja auch irgendwo aufopfern.
Und es war auch tatsächlich so, dass ich mich dann irgendwann in dem Alter oder zu dem Zeitpunkt entscheiden musste, mache ich weiter mit Fußball oder lasse ich's? Ja. Und ich habe Fußball geliebt. Also das war nicht so, dass ich das mal so ab und zu gemacht habe, sondern es war halt wirklich eine harte Entscheidung. Und ich bin dann, obwohl ich gar nicht wusste, was Capoeira heißt, was ich jetzt viel mehr reflektieren kann jetzt nach der Zeit, wahrscheinlich auch immer nicht alles weiß, habe ich trotzdem die Entscheidung getroffen, ich lasse es mit dem Fußball und ich widme mich der Capoeira. Und ich glaube, das war so die beste Entscheidung, die ich hätte machen können. Und das Krasse ist, man meint ja immer, man sagt, man wartet, bis man irgendwas Passendes hat und steigt dann da ein, irgendwie, weiß ich nicht, bei einer Investition oder so, man sagt, oh, ich mache das erst, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin. Und es war nie bei mir so, bei der Entscheidung, wo ich dann mich für Capoeira entschieden habe, dass ich gesagt habe, ich mache das, aber ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe mich einfach darauf eingelassen.
Ich glaube, das sind auch die besten Entscheidungen im Leben.
Ich glaube auch.
Ja. Das ist, glaube ich, nie gut. Auch bei einem, also vielleicht bei einem Investment. Ich bin jetzt kein Investment, kein Berater. Aber ich denke, auch da ist es so, generelle Entscheidungen im Leben ist meistens vielleicht doch besser, auf sein Bauchgefühl zu achten. Und dann auch mal Sachen auszuprobieren, obwohl du nicht weißt, wie das Ganze ausgehen wird. Ich meine, es ist wertvoll, einfach zu investieren, ohne zu wissen, ob sich das Ganze jetzt lohnen wird. Und ich meine, Capoeira, wie du gesagt hast, hat sich ausgezahlt.
Ja. Und dann ging es halt eben los. Du hast ja gefragt, ob das ein fließender Prozess war. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass man das gar nicht so richtig mitbekommen hat, was da alles passiert, was sich alles entwickelt, wie viele Möglichkeiten mir jetzt offen sind. Also ich habe dann die ersten Trainings gemacht mit meinem Trainer zusammen, der hat uns dann auch, hat mich auch da für die Trainings bezahlt und das waren so meine ersten 50 Euro mit Capoeira und das war halt krass, weil 50 Euro nur dafür, dass ich trainiere und Training gebe.
Ganz wenig Stunden Arbeit, es ist nicht so, dass du 5 Stunden gearbeitet hast oder
und,
so.
Und man muss auch dazu sagen, dass unser Trainer auch sehr viel Potenzial in uns gesehen hat, würde ich mal behaupten. Wir hatten auch schon immer so ein Capoeira-Stipendium, kann man sagen, also es war eigentlich für uns immer kostenlos zugänglich, was auch ganz schön war. Und dann noch zusätzlich was zu verdienen und so mit Leuten das erste Mal in Kontakt zu kommen, denen arbeiten zu dürfen, das war für mich was ganz Besonderes. So.
Ja, das darf man nicht unterschätzen und nicht vergessen, wie viel unser Trainer da für uns getan hat. Und ich denke auch, ohne ihn, keine Ahnung, hätte ich auch in anderen Bereichen gar nicht die Sachen ausprobiert. Ich denke, er ist auch so eine große Triebfeder gewesen, ich denke halt, egal was man macht, man braucht immer irgendwie einen Mentor oder einen Trainer oder so. Auch wenn man irgendwo vielleicht die Sachen alleine macht, ist es sinnvoll, sich irgendwie eine Inspiration zu suchen. Und gerade er war ja jemand, der auch schon so früh gesagt hat, so, yo, macht einfach mal Training.
Ja.
Ihr macht es jetzt und dann fangt einfach mal an, das und das zu machen. Es war gar nicht so viel Nachdenken und so, sondern im Capoeira ist es wirklich so, es ist auch ein bisschen Hierarchie, aber in dem Sinne halt positiv, dass der Trainer halt sagt, okay, jetzt singst du, jetzt machst du es aufwärmen. Und dann hast du Angst und du hast keinen Bock und du schämst dich. Und genau dann musst du es machen. Und gerade, ja, der Punkt singen, das finde ich auch so interessant, weil die meisten haben ja Probleme, so in der Gruppe oder vor Leuten zu singen. Und im Capoeira, gerade wenn man Angst hat, dann musst du singen.
Ja.
Und wenn du leise bist und du singst so leise, dann wirst du noch gezwungen, lauter zu singen. Und das hört sich vielleicht ein bisschen brutal an, aber genau dadurch lernst du es halt. Und dadurch verlierst du auch so, gehst aus der Komfortzone raus. Und wie du gesagt hast, ich denke auch, ja, dass das ein großer Punkt, warum du überhaupt studierst, halt eben Capoeira ist, weil du halt dadurch gelernt hast, sich sozusagen aus der Komfortzone rauszugehen, immer weiterzumachen, in unangenehme Situationen zu werfen, zu lernen, hart zu arbeiten. Ich habe durchs Capoeira und durchs Tricking auch gelernt, richtig zu arbeiten. Man denkt immer so, okay, man macht irgendwas und du denkst dann immer so, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt höre ich auf. Mit dem Capoeira und dem Tricking gibt es sowas nicht. Du hast keinen Bock mehr und dann bist du tot und dann machst du weiter. Und dann hast du keinen Bock mehr und keine Ahnung was und du machst trotzdem weiter und weiter und weiter. Und du machst es nicht nur für ein Training, sondern du machst es über Jahre. Du musst die ganze Zeit Geduld haben und du arbeitest auf ein Ziel hin, was du vielleicht erst in 20, 30 Jahren erreichst. Also wenn man jetzt zum Beispiel Meister werden möchte. Und dann musst du so lang beharrlich sein und so lang Ausdauer haben und dann merkst du und lernst halt, dass im Leben nichts innerhalb von 2, 3 Jahren kommt. Gar nichts. Egal was du machst, du musst mindestens 10, 20, 30 Jahre investieren.
Ich finde das immer ganz, ganz krass, wenn du im Capoeira zum Beispiel irgendwie mal zu Anfang habe ich nämlich alle Videos angeguckt, die es gibt. Ich kenne alle Capoeira-Videos, würde ich behaupten, auf YouTube von bestimmten Verbänden, also von unserem Alten zumindest. Und wenn du deine Akrobatik siehst und du denkst, das schaffst du nie und du fängst an zu trainieren. Und jetzt siehst du es ja aber zum Beispiel ein Jahr, wo ich eine Akrobatik jetzt mal so einigermaßen hinbekommen habe, was ich gedacht habe, dass ich das nie schaffen werde. Und das ist einfach ein Prozess von 10 Jahren gewesen. Ne?
Yeah.
Und da kriege ich halt komplett Gänsehaut, wenn ich so dran denke. Und wenn ich das dann mache und dann im Auto nach Hause fahre, das erfüllt mich so. Und das Gefühl.
Das ist auch das, was ich meine. Ich denke, dass man generell durch den Sport lernt, sich Ziele zu setzen. Also Sachen, die man noch nicht hat und die man noch nicht erreicht hat, dass man sich vorstellt, wie man das macht und dass man sozusagen lernt, diesen Prozess zu gehen, bis man es hat. Ja. Und ich meine, im Leben, du hast das Ziel, eine gewisse Summe an Geld zu haben, einen gewissen Partner zu finden, eine gewisse Reise zu machen und im Endeffekt davon, von dem jetzigen Standpunkt bis dorthin, um das zu erreichen, musst du vor allem wissen, warum du es machst und dann brauchst du einen Plan und dann musst du es umsetzen. Und durch den Sport, finde ich, lernt man übel gut, immer wieder was dafür zu tun, in diese Richtung zu gehen. Und ja, das ist halt einfach ein guter Lehrmeister, weil du stellst dir was vor, was du nicht machen kannst und du kannst es einfach noch nicht und du glaubst daran, dass du es lernen kannst und dadurch lernst du es. Und genauso ist es ja im Studium mit einer Klausur, wo man denkt, okay, ja, kann ich vielleicht nicht bestehen, ich habe noch keine Ahnung, der ganze Stoff, den kann ich noch nicht, aber dieser Prozess dahin, da lernst du dann halt, was du machen musst, um es dann zu können und dann, genau, prägt dich das halt und hilft dir in jedem Bereich weiter.
Und es war halt tatsächlich auch so die Parallele, was du gerade angesprochen hast, dass es halt so, gleichzeitig wurde mir gesagt, irgendwie auf der Lehrkriegerschule oder auf der Hauptschule, ja, mach doch eine Ausbildung irgendwo da und da. Und Capoeira habe ich halt gemerkt, dass ich raus aus meiner Komfortzone kommen kann und dass ich viel mehr erreichen kann, als ich mir vorstellen kann. Vielleicht war das mir gar nicht so bewusst zu dem Zeitpunkt,
naja,
weil ich es einfach nicht so intuitiv verstehen konnte, aber ich bin dann trotzdem einfach diesen Weg gegangen und habe mich da durchgesetzt. Und ich glaube, wenn der Sport da nicht gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich tatsächlich zu dieser Ausbildung gekommen und ich hätte jetzt irgendwo für 1.800 Euro netto oder wenn überhaupt gearbeitet. Und
dann hättest du auch nicht das gefunden, was du halt eigentlich wirklich willst. Wärst du vielleicht übel unzufrieden.
Ich würde mich jetzt nicht irgendwie nur mit dem Sport finanzieren und ein Studium antreten und vielleicht noch andere Ideen in meinem Kopf haben, dass ich überhaupt irgendwie was im größeren Sinne machen kann.
Komplett. Ja, man, finde ich übel schön und finde ich übel wichtig, dass man sich das den ganzen Mal bewusst wird. Genau, wir haben jetzt ein bisschen deinen Werdegang abgeklappert. Wir haben jetzt so gesehen, was du so machst und gemacht hast. Wie hat sich jetzt das letzte Jahr, ich meine, das war für jeden ein besonderes Jahr. Ist auch schön, weil heute ist ja Silvester, heute ist der 31.12.2020. Und heute können wir auch mal ein bisschen so auf das Jahr zurückschauen. Weil ich habe ja auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen in meinem Interview, dass ich ja wirklich schon alles geplant hatte mit Movimento und was weiß ich. Und dass dann 2020 hart reingegrätscht ist mit Corona. Und meine Frage ist jetzt, was hattest du für Pläne für 2020, bevor das mit Corona klar war? Also, was wolltest du mit Capoeira machen und was wäre dieses Jahr geplant gewesen? Ich meine, wir hatten vor, nach Aserbaidschan zu gehen und was weiß ich, Weltmeisterschaften. Aber was war geplant? Und genau, machen wir erstmal das und danach reden wir, wie das Jahr war. Was hättest du für dieses Jahr geplant gehabt, sportmäßig? Und was hättest du dir gewünscht zu erreichen und so, auch vielleicht mit Sponsoren, was weiß ich?
Ja, also wir hatten sehr viel geplant, ne? Wir haben geplant, zu den Weltmeisterschaften zu gehen das erste Mal, natürlich auch bei den anderen Meisterschaften teilzunehmen, vielleicht auch mehr auf Events eingeladen, geworden zu sein.
Eingeladen zu werden, ja.
Ja, und mehr, natürlich wieder viel zu reisen mit der Capoeira und Shows zu machen.
Das wäre viel gewesen.
Ja.
Wir haben ja wirklich jedes Jahr immer mehr Shows gemacht. Und ich glaube, dieses Jahr wäre am allermeisten geworden. Ja.
Haben wir ja schon gemerkt, als wir Anfang des Jahres die Anfragen hatten.
Ja. Wir haben nämlich immer nur so die meisten Shows für umsonst gemacht.
Ja.
Und dann mit der Zeit haben wir mit einem Unternehmen, was uns sozusagen beworben hat, was Werbung für uns gemacht hat, was uns vermittelt hat, genau, haben wir sozusagen zusammen Shows gemacht und es wurde immer mehr.
Ja.
Und jetzt hat es halt einfach aufgehört.
Einfach nichts.
Ja, genau.
Also, der Plan war viel Capoeira, viel Training, was wir aber eigentlich auch ganz gut hinbekommen haben im Training.
Die Gruppe ausbauen wahrscheinlich auch.
Ja, oder? Die Gruppe ausbauen. Und ja, es ist halt alles anders gekommen.
Ja, es war.
So viel dazu.
Genau, Corona ist dann eingeschlagen und was hast du dann dieses Jahr vor allem gemacht? Also, wie hast du trainiert? Was hast du so persönlich vielleicht auch gelernt oder wie bist du vielleicht trotzdem einfach vorangekommen? Was hast du so gemacht?
Also ich würde sagen, ich bin ziemlich gut vorangekommen erstmal. Also ich sehe es ja eigentlich relativ positiv. Also auch wenn es jetzt die ganzen Events nicht gab, ich weiß, es ist dann, dass wir umso stärker dann auf die nächsten Veranstaltungen gehen werden, nächsten Shows sein werden. Ich habe für mich persönlich sehr viel trainiert, also weil ich ja gar nicht die Verantwortung hatte, für andere Training zu geben. So
und
dein
eigenes Training konzentrieren.
Also kurz dazu, wir haben schon Online-Training konzipiert und auch Live-Trainings angeboten. Daniel hat meistens Videos erstellt und ich habe dann Live-Trainings gemacht mit Zusammenarbeit mit Markus, unserem Trainer. Und es wird wahrscheinlich Anfang des Jahres, nächstes Jahr
so weitergehen. Stimmt.
Aber was ich persönlich für mich mitgenommen habe, war einfach mal von dem ganzen Trainer sein, von dem ganzen hinher runterzukommen. Also mal so ein bisschen für mich einfach nach mir zu schauen, für mich zu trainieren, mich weiterzuentwickeln. Und ja, so eine Balance bitte aufzubauen, so ein bisschen sich klar zu machen, wo ich überhaupt hin will mit dem ganzen Sport, weil davor war das halt schon echt manchmal schon ziemlich stressig. Also
ja,
kann man ja so sagen.
Ja, ich denke, dafür kann man das ja, also ich denke, wer dieses Jahr nicht reflektiert hat und nicht ein bisschen auf seinen, also so selber mal die Sachen überdacht hat, der hat das Jahr halt nicht genutzt, der ist halt verschwendet, weil im Endeffekt, was hättest du machen können? Du hattest dieses Jahr mal richtig Zeit, dir Gedanken zu machen, was du wirklich willst, wo du wirklich hin willst. Und ich denke vor allem der Punkt, sich auf seinen eigenen Körper zu konzentrieren. Also ich habe ja selber auch nicht so viel darüber geredet, deswegen für mich war halt auch das Ziel einfach, ich habe mir ein paar körperliche Ziele gesetzt, ein gewisses Gewicht zu erreichen, einen gewissen Grad an Beweglichkeit, ein paar neue Moves zu lernen und so. Vor allem im Sommer ging das jetzt ziemlich gut, da konnte man draußen trainieren. Und ich denke, dass ich da auch meinen Körper auf ein neues Level gebracht habe. Und eventuell, wenn wir extrem viele Shows gehabt hätten und so, wäre das halt nicht möglich gewesen. Wir hätten halt in einem anderen Bereich, wären wir dann besser geworden. Wir hätten dann mehr Showerfahrung, wir hätten mehr Kontakte, wir hätten was weiß ich nicht alles. Aber im Endeffekt bin ich selber halt dadurch ein besserer Athlet geworden. Und wie du sagst, es ist halt Vorbereitung für nächstes Jahr. Und wenn nächstes Jahr immer noch halt, also Klopf auf Holz, dass man nächstes Jahr mehr machen kann. Aber angenommen, nächstes Jahr wird nicht arg anders als dieses Jahr, dann bist du 2022 halt noch stärker. Und ich denke, das ist halt die einzige Art, wie man es für sich selber einfach sehen sollte, weil es bringt ja nichts, drüber rumzuheulen, dass man irgendwas nicht machen kann und keine Ahnung was, sondern man muss halt wirklich das Beste draus machen. Und ich denke, wer halt das Jahr nicht für sein eigenes Training benutzt hat und da einfach zu Hause rumgesessen ist und halt rumgeheult hat, hat dann einfach verschwendet.
Ich war viel mehr draußen zum Beispiel
auch. Ja?
Wie du gesagt hast, diese ganzen athletischen Voraussetzungen in mir selber gefunden. Ich weiß, was mein Idealgewicht ist für irgendwelche Wettkämpfe. Ich weiß, was mein Idealgewicht ist. Wahrscheinlich, also ich weiß es besser, sagen wir mal so. Wahrscheinlich ist nicht der beste Zustand meines Wissens nach wie vor, weil du lernst ja eigentlich immer. Aber so zu wissen, wie viel sollte ich essen, dass ich fit bin, was sollte ich essen, wie viel sollte ich schlafen, wie viel Training kann ich mir gönnen.
Andere Bereiche auch einfach so ausgearbeitet.
Aber das sind, letztendlich die Bereiche, die dann auch zählen, um den maximalen Erfolg rauszuholen. So.
Genau.
Um dann vielleicht auch bei den Weltmeisterschaften gut abzuschließen, weil du einfach alle Faktoren und alle Merkmale deines Körpers berücksichtigt hast. Und das war dieses Jahr für mich so eine Erkenntnis. Wir hatten schon immer da lange drüber gesprochen, weil du halt auch als Vorbild da vorangegangen bist in den Bereichen und schon angefangen hast, dein Essen zu tracken und uns gezeigt hast, wie das Ganze funktioniert und das.
Und da möchte ich auch kurz was sagen. Ich finde, dass es vor allem in dem Bereich Capoeira, Tricking, was weiß ich, Breakdance und so, es sind Kunstformen, es ist ja nicht nur einfach ein Sport, es sind Kunstformen, aber für mich muss man trotzdem, um sowas zu machen, man muss ein Künstler sein als Capoeirista, aber man muss auch gleichzeitig ein Athlet sein.
Ja.
Und als Athlet kann man sich nicht scheiße ernähren, kann man nicht nur 4 Stunden schlafen und kann man nicht irgendwie einmal, 2-3 Mal die Woche trainieren. Und da reicht es auch nicht nur, den Sport zu machen, sondern du musst drumherum Krafttraining machen, du musst drumherum nach dem Körper schauen. Am besten, wenn du die Unterstützung hast, Physiotherapie machen gehen, ein bisschen einfach Regeneration und sowas, dass man sich da überall einliest. Und ich empfehle jedem und ich lege auch jemand ans Herzen, das einfach zu machen. Und ich meine, jetzt gerade ist es immer noch die Zeit, wo man halt einfach über seinen Körper ein bisschen mehr lernen kann. Und wer es wirklich ernst meint, und davon gehe ich auch aus, dass die Leute, die es anhören, hier das ernst meinen, wer es wirklich ernst meint, der schaut, dass er halt noch mehr aus sich rausholt. Wenn man jetzt ein Hobbysportler ist oder es zum Spaß macht, dann ist es natürlich egal. Aber wenn man halt wirklich das nächste Level erreichen will, wenn man ein Wettkampfathlet ist oder auch einfach nur für Shows und Auftritte, da ist es halt wichtig, dass man nochmal so einen Schritt mehr geht. Und ich denke, dafür hat es Sinn gemacht, die Zeit einfach zu nutzen. Und deswegen finde ich es auch wichtig und gut, dass du das auch gemacht hast. Und ich denke, dass das einfach für jeden das Richtige ist und dass das wichtig ist und dass halt einfach, ja, wenn man muss das ja dafür nutzen, einfach ein besseres Ich zu werden. Das war jetzt vielleicht unternehmerisch nicht so stark für uns und für Leute und so, also für den ganzen Entertainment-Bereich. Aber im Endeffekt kannst du daraus nur lernen und man kann mit kreativ. Und ich denke, gerade wenn man halt wirklich auch in die Richtung Werbung geht und sowas, also das heißt, irgendwelche Commercials zu drehen, kann man da ja auch, man konnte viele Konzepte entwickeln, man konnte stärker werden in Bereichen wie Film, in Bereichen wie Social Media und sowas. Und deswegen, ja, um das Ganze abzuschließen, ich denke, man muss immer halt schauen, man muss flexibel sein, gerade als Künstler. Wenn du irgendwo einen festen Job hast und so, dann hast du halt vielleicht Sicherheit und keine Ahnung was, aber du machst halt auch immer das Gleiche. Und ich glaube, klar, so eine Krise ist natürlich hart und ich glaube, dass es für viele richtig scheiße war. Aber ich denke halt gerade dadurch, dass man halt sowas hat, kann man halt auch eben extrem viel lernen. Du kannst entweder lernen oder du kannst halt einfach verzweifeln und sagen, oh, das war halt übel scheiße und du hast kein Geld verdienen können und was weiß ich. Ich musste auch einen Nebenjob machen, obwohl ich fest damit gerechnet habe, dass ich dieses Jahr nur von meinem Sport leben kann und habe dann trotzdem halt noch trainiert und so weiter. Und ich denke, so ging es den meisten. Und deswegen, ja, ich denke, das Learning aus Corona ist einfach flexibel bleiben, gucken, auf das konzentrieren, was man halt verbessern kann. Man kann immer irgendwas verbessern, du kannst immer an irgendwas arbeiten, auch wenn nicht alles ideal ist. Und ja, ich möchte dann ein bisschen rüber zu dem Thema wechseln, Vereinsaufbau und sowas. Ich weiß, dass unser Trainer unseren Verein aufgebaut hat, hauptsächlich, aber im Endeffekt machst du jetzt ja ganz viel von dem Management, wenn man das so sagen kann. Du hast die ganzen, machst mit den Verträgen, machst mit den Anmeldungen, du redest mit den Eltern und so weiter. Was kannst du da vielleicht mitgeben, was man beachten muss, wenn man jetzt als Einsteiger in diesen ganzen Bereich geht? Wenn ich jetzt jemand bin, ich weiß, du hast nicht so angefangen, aber angenommen, ich gehe jetzt in eine neue Stadt, ich bin schon ziemlich gut in meinem Sport und möchte irgendwo jetzt anfangen, Training zu geben, was würdest du machen?
Also ich würde zunächst schauen, dass ich vielleicht doch jemand finde, der vielleicht auch in die Richtung geht, also oder der schon Erfolg in der Richtung hat, weil ich meine, egal in welcher Stadt du bist, es wird wahrscheinlich immer jemand geben, der schon aktiv irgendwie in einem Bereich ist. Sei es drum, dass es jetzt keiner gibt, der eine Capoeira macht, aber vielleicht jemand, der eine andere Kampfsportschule hat und vielleicht mit dem anfangen, so ein bisschen zu kommunizieren, zu reden, wie es bei dem aussieht. Gleichzeitig vor allem mit Schulen, öffentlichen Einrichtungen zu arbeiten, da Workshops anzubieten, Wochenendworkshops, Sommerfeste. Umsonst einfach mal, ja. Genau, einfach umsonst auch mal Schnupperkurse anzubieten und parallel dazu vielleicht auch mal eine Location zu suchen, wo man ab und zu Training geben kann. Das sind Jugendhäuser zum Beispiel auch sehr gut dafür. Und so einen kleinen Stil jetzt mal, wenn wir es so sehen, um jetzt noch nicht so größer über ja, so einen Anführungszeichen Verein zu denken, einfach mal gucken, dass man präsent ist, dass man zeigt, man ist da und man kann was, man muss nicht der Beste sein, aber man ist da und man zeigt halt sein Talent, sein künstlerisches Talent.
Macht sich einen Namen einfach.
Genau. Und ja, ist dann halt die erste Zeit vielleicht auf einen Job angewiesen und weiß, dass man jetzt nicht da, wenn man da mit dem Fokus reingeht, da das irgendwie das große Geld zu machen. Ich glaube, das ist gar nicht so empfehlenswert, sondern einfach mal, wie gesagt, einfach zu schnuppern, indem man sich anbietet, für weniger als man wert ist, wenn man es so sagen kann,
wenn man unter seinem Wert arbeitet erstmal.
Wert. Und dann schauen, wie es halt auf die Leute wirkt und wie Feedback ist. Und ja.
Gut, ja, finde ich wichtig. Ich denke, man sollte sich nicht zu schade sein, am Anfang die Hände schmutzig zu machen, was anderes noch nebenher eventuell arbeiten zu müssen. seine Lebensunterhaltskosten runterzuschrauben. Ja, ich denke, man will es zwar nicht hören und ich denke, man kann, der Künstlerbereich hat extrem viel Potenzial, also auch finanziell und so, wenn man halt da die richtigen Kontakte hat, gerade mit Social Media und so ist viel möglich, aber ich denke, wenn man vor allem eine Community aufbauen will und du irgendwo Training geben willst und so, dann musst du einfach dessen bewusst sein, dass du damit jetzt keine 100.000 Euro im Monat machst, das erstmal. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass man da erstmal halt niedrig anfängt und dass man sich da einfach anfängt, das zu machen. Und dann halt, das Schöne ist ja auch, wie du gesagt hast, es geht ja in dem Sinne jetzt vor allem, was Training angeht, gar nicht so sehr um Geld, sondern es geht darum, halt einfach eine tolle Gruppe aufzubauen. Ich meine, die Energie, die du bekommst, die ist halt unbezahlbar, wenn du halt einfach mal einen Schüler hast, der einfach 10, 20 Jahre oder ja, 10 Jahre halt bei dir ist, der mit dir trainiert. Und wenn du dann einfach eine Gruppe hast von richtig vielen tollen Schülern, die den Sport lieben und die den durch dich entdeckt haben, das ist halt viel mehr wert als einfach das Geld, was die monatlich zahlen. Und ich glaube, das sollte auch das Ziel sein, einfach dann eine tolle Community aufzubauen und das Wissen in dem Sport weiterzugeben. Ich denke auch, niemand, der den Sport nicht liebt, gibt Training. Ja. Also keiner wird den Sport jetzt, wird Training geben, einfach nur um Geld zu verdienen.
Das glaube ich auch nicht, das ist ja zu anstrengend.
Das ist viel zu anstrengend.
Was halt parallel auch ein Tipp ist, dass man halt sich auch immer weiterentwickelt, weil ich sehe das bei vielen Trainern und verschiedenen Kampfkünsten oder Sport oder Kampfsporten, die dann irgendwann einfach nicht mehr selber trainieren und nicht mehr auf Events gehen. Und das,
und selber ist, schlechter
die, das ist die Motivation, die du brauchst. Genau, die werden schlechter und die sind gar nicht mehr so, ja, da ist gar keine Freude mehr dabei, sondern da geht es halt tatsächlich darum, vielleicht doch nur Geld rauszuholen.
Und so gemütlicher jetzt mal schon eine große Gruppe und so.
Genau, und das sollte halt nicht der Fall sein, sondern man sollte sich mit seinem Sport weiter beschäftigen, weiterentwickeln. Und das feiere ich auch so bei uns, dass wir halt einfach doch noch weitermachen.
Wie du auch gesagt hast, wegen Corona, also in der Corona-Zeit, dass man halt guckt, dass man selber ein besserer
Athlet wird. Also ich habe wirklich in der Zeit, es gab schon echt Phasen, da hatte ich schon echt viel trainiert, viel mehr als sonst. Und es hat mich so erfüllt. Also für mich war das halt persönlich ganz schön, weil ich dann auch mal sagen könnte, heute Mittag mache ich jetzt 2 Stunden halt mal nichts und schlaf da irgendwie. Ja. Und dann kann ich abends wieder reinhauen, weil ich hatte so viel Energie.
Konnte ich mal komplett aus
Training fokussieren. Training geben und rumfahren mit dem Auto zur Stoßzeit und von A nach B zu fahren, weil bei uns muss man sich halt so vorstellen, der Daniel hat auch zum Teil am Tag 4 oder 5 Trainings gegeben und ich habe auch schon den ganzen Verein selber trainiert und das saugt halt so viel Energie, so Kinder können so viel Energie saugen.
Und nicht nur das, wie du gesagt hast, gerade das Autofahren ist halt ekelhaft,
wenn du halt dann, so das, was direkt in den Kopf reinkommt.
Wenn du halt dann eine halbe Stunde im Auto sitzt und dann gibst du eine Stunde Training, dann fährst du eine Stunde Auto und denkst einfach, Alter, kein Bock mehr.
Ja, jetzt bin ich ein bisschen raus. Was haben wir davor gehabt? Wir haben
jetzt gerade über Training geben, Vereinsaufbau.
Ja.
Mit dem ganzen.
Genau, dass du halt einfach weiterhin dich auch entwickelst während dem Prozess, wenn du auch anfängst.
Du solltest wirklich, auch wenn du älter wirst, solltest du trotzdem schauen, dass du halt wenigstens mehr lernst. Gerade in Capoeira ist es ja so, gibt es ja so viele Bereiche, Training geben, Instrumente und so, wo es egal ist, ob du 20 oder 60 bist. Du solltest immer schauen, dass du selber halt ein besserer Capoeirista wirst und halt in anderen Bereichen ein besserer Sportler, Künstler, Athlet, wie auch immer.
Man ist mit Capoeira auch nie ausgelernt, dass man sagt, okay, jetzt habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Der Prozess ist sehr lang.
Es gibt zu viele Bereiche. Ja. Das ist nicht wie, ich will es jetzt nicht so verharmlosen, aber es ist nicht wie Tennis, wo du nur Tennis spielst und halt ein paar verschiedene Schläge hast, sondern du hast nicht nur extrem viele akrobatische Bewegungen und Kampfbewegungen, du hast noch ganz andere Elemente wie Tanz, Instrumente, der ganze künstlerische Aspekt in dem Sinne von Instrumente bauen und sowas. Als Capoeirista tust du nicht deine Instrumente einfach nur kaufen, sondern du musst wissen, wie du selber die Instrumente auch baust.
Ja.
Und ich meine, allein selbst wenn du perfekt singen kannst, die ganzen Instrumente spielst, Training gibst, auf jedem Event was und so, das ist immer noch was du lernen kannst. Und dann gibt es ja immer noch andere Aspekte und andere Capoeira-Formen und andere Meister und andere, was weiß ich. Da kannst du gefühlt ein ganzes Studium und es geht halt nicht nur über ein paar Jahre, sondern es ist halt ein Leben lang.
Das ist halt auch bei uns interessant, dass Capoeira ist sehr technisch geprägt. Also wenn man so ein Workshop ist an einem Wochenende, das sind halt dann die Meister, die machen dann das Training mit den Leuten in den Hallen und da gibt es halt Sequenzen, also so Bewegungen auf dem Boden, in der Luft und mit den Kicks, die haben halt 20 verschiedene
Einzelbewegungen
und da kommt man schon an seine Grenzen und Capoeira entwickelt sich ja permanent weiter. Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, neue Bewegungen und so ein Workshop ist dann auch relativ ernst immer. Also da ist dann einfach Konzentration
angesagt. Das ist schon, die sind schon alle sehr, ja, das ist, kann sehr hierarchisch sein. Ja. Und es ist auch, viele Leute kommen da auch vom Militär und sowas. Und dann ist es schon auch streng und hart und da redet keiner. Und es geht ja auch darum, die einfachsten Bewegungen halt in Perfektion auszuführen. Genau. Und da man halt Perfektion nie erreicht, lernst du auch nie aus, weil selbst die einfachste Bewegung kannst du noch besser machen und noch perfekter. Und wenn man halt immer diesen Fokus hat, dann macht es erstens extrem Spaß, weil man immer weiter lernt und man kommt nie an. Und zweitens bist du im Kopf richtig dabei, weil du es halt wirklich an alles denkst und machst.
Und das ganze Niveau steigt halt krass. Ja, jeder halt einfach noch besser machen
will. Ja, ja.
Und du siehst, dass noch jemand noch besser kann als du, dann willst du es halt noch besser
machen. Und du denkst, du hast es schon perfekt gemacht. Ja. Und dann siehst du jemanden, der noch krassere Kicks hat und denkst, Alter, wie macht der das nur? Ja, Mann, finde ich schön. Genau, wir hatten ja, also zum Thema Vereinsaufbau nochmal, wenn man jetzt ein bisschen weiter ist, wenn man jetzt sozusagen viel Umsonsttraining gegeben hat und man hat jetzt eine Gruppengröße von 50 Leuten, vielleicht sogar von 100 Leuten, wie würdest du dann weitermachen? Wie würdest du zum Beispiel neue Trainer ausbilden? Wie würdest du neue Städte gehen? Was würdest du machen, wenn du jetzt, also jetzt an dem Punkt, wo wir selber sind, was würdest du jetzt machen, wenn du das noch weiter ausbauen willst, unseren Verein?
Also ich meine, unser Verein ist ja jetzt dann so quasi schon einen Schritt voraus ein bisschen so.
Also genau, aber reden wir einfach von dem Level, also, wo wir jetzt gerade sind. So.
Was ich machen würde, um das Ganze noch weiter auszubauen, was wir schon parallel machen, wir bilden unsere Schüler schon mittlerweile aus. Also das macht unser Trainer hauptsächlich, dass er auch jüngere Schüler schon in die Trainings mitnimmt und die auch ein Aufwärmtraining machen lässt und so weiter. Und durch die ganzen unzähligen Veranstaltungen, die wir dann gemacht haben und besucht haben, haben wir auch relativ viele Anfragen bekommen und da können wir eigentlich auch so ein bisschen frei wählen, was wir da annehmen und wie wir unseren Preis setzen, würde ich mal behaupten mittlerweile.
Ja.
Und was ich einfach ständig machen würde, nach wie vor auch, wenn wir jetzt mittlerweile so groß sind, dass du halt immer Präsenz zeigst. Das ist einfach eine Sache, die halt wichtig ist. Social Media, Webseite, vielleicht nicht mehr kostenlose Shows anbieten, aber Shows anbieten, ne? Und mit der Gruppe dann präsent dort sein, aktiv sein. Große Veranstaltungen machen. Wir hatten letztes Jahr eine ganz große Veranstaltung, die ich hauptsächlich leiten durfte im Zusammenarbeit mit dir und mit unserem Trainer. Capoeira gegen Rassismus, 15-jähriges Jubiläum. Das war, glaube ich, auch so eine Sache, die sehr aufmerksam auf uns gemacht hat. Und dann kommen halt die Anfragen immer wieder. Also immer im Trend bleiben, immer zeigen, dass man dabei ist und vielleicht auch in neue Städte gehen, dort sich präsentieren und gucken, wie es verläuft. Ich meine, wir haben ja auch schon Projekte gehabt, die dann halt an nichts wurden, aber dafür dann andere Größe.
Ja.
Mit dem muss man halt auch rechnen.
Was ich auch so toll finde in Capoeira ist ja, und was ich auch persönlich machen würde, was ich machen will und was ich schön finde, wenn das mal klappt, ist, wir haben ja unseren Verein und wir geben Training und wir sind schon groß und sowas. Was ich so toll finde, Capoeira, ist dieses Weitergeben und dieses Zurückgeben. Und es ist natürlich schwierig heutzutage, wenn jemand Capoeira anfängt, wie viele werden davon wirklich leben wollen? Also es gibt immer wieder ein paar, aber es sind halt nicht viele. Ja. Vor allem nicht in Deutschland, wo man so viele andere Möglichkeiten hat und wo deine Eltern sagen, mach was Gescheites, weil damit kannst du kein Geld verdienen, das kannst du nicht langfristig machen und so weiter.
Wir sind der Beweis, ne?
Ja, schon. Ein
bisschen.
Ja. Aber ich meine, im Endeffekt, also ich denke auch, dass es tatsächlich halt, so hart es klingt halt, für viele, die nicht bereit sind, da all in zu gehen, halt auch zutreffen wird, dass es halt einfach nichts wird. Und was mein Gedanke halt ist, was ich jetzt machen würde und was ich so als Vision sehen würde für den deutschen Capoeira-Bereich, ist halt, dass Leute wie wir, die die Sprache können, die Kontakte haben, die halt einfach da schon ein bisschen weiter sind, dass wir was zurückgeben, indem wir vielleicht Leute aus Brasilien herholen, die aus Favelas kommen, also aus Slums, aus armen Gegenden, und denen sozusagen eine Möglichkeit geben, hier was zurückzugeben. Wir haben viele Freunde in Brasilien, die wir kennengelernt haben, und die unbedingt nach Deutschland kommen wollen, aber es ist halt einfach schwierig. Der ganze Bürokratiekram ist schwer, Einbürgerung, was weiß ich, die Sprache ist unglaublich schwer für die Brasilianer. Und ich denke aber, wenn man wirklich Capoeira vergrößern will, vor allem in Europa, dann kannst du wirklich viele 18-, 19-, 20-Jährige aus Brasilien hierher holen, wenn du schon die Gruppengröße hast und du sagen kannst, hey, du gibst denen 500 bis 1000 Euro im Monat dafür, dass die Trainings übernehmen, du stellst dir eine Wohnung von mir aus. Ich meine, das ist meiner Meinung nach alles möglich. Ich meine, wir leben inzwischen fast zu dritt sozusagen davon. Unser Trainer hat noch einen anderen Nebenjob. Aber ich meine, im Endeffekt, wenn wir das noch weiter ausbauen und noch in andere Bereiche gehen, dann könnte man auch einfach das alles sozusagen, ja, so weiter aufbauen. Und das ist auch, wo ich von unserer Zukunft sehe, wo ich sage, okay, es wäre übel nice, wenn wir in ein paar Jahren einfach, keine Ahnung, sei es 5 Capoeira-Trainer in verschiedenen Städten hier in der Umgebung haben, die sozusagen weiter das ausbauen. Das heißt, die das Ziel haben, Capoeira wirklich zu vergrößern, und andererseits geben wir denen eine Möglichkeit, damit die davon leben können und dass sie vielleicht in einem Land, was ein bisschen stabiler ist, halt hier Fuß finden. Ja. Weil, also Brasilien ist schön und alles, aber es ist halt, gerade wenn man noch immer Kinder bekommen will und wenn man ein bisschen Sicherheit möchte, gerade vor allem mit der politischen Lage momentan, einfach schwierig. Und ich denke, die ganzen Leute, also meiner Meinung nach, je mehr von denen hierher kommen, desto besser.
Wir haben ja gerade da den umgedrehten Fall, dass wir da viele haben, die wollen Training geben, die haben das Niveau, aber es ist halt nicht so, dass es so einfach ist dort. Ich würde sagen, es ist viel einfacher, wenn sie hier irgendwie
Standbein haben. Ja, in Brasilien gibt es schon so viele Capoeira-Trainer, und wenn einfach ein paar davon hierher kommen würden, es gibt genug Leute, die Capoeira lernen wollen.
Wir haben ja nach unserer Zeit in Brasilien, in der wir dort waren und gelernt haben, auch den Versuch gestartet, würde ich mal behaupten, einen guten Freund von uns irgendwie hier die Möglichkeit zu geben.
Der war dann auch hier im Urlaub und so.
Zumindest haben wir es geschafft, dass sie da durch unsere Hilfe hierher gekommen ist. Das war ja schon was ganz Großes.
Ja.
Und ich glaube, da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial.
Ja, und ich denke, wenn man das mit genug Leuten macht, dann wird es auch immer so sein, dass die Leute daran gefallen finden. Ich meine, Hawaii, ein anderer Freund von uns war jetzt auch schon hier und dann hat es auch schon angefangen und so, wurde dann ein bisschen schwierig, aber im Endeffekt wäre es mit ihm, hätte es ja schon funktioniert. Der hätte jetzt die Sprache gelernt, wahrscheinlich, und es wäre weitergegangen, und ich denke, wenn wir noch ein paar Versuche starten, dann wird es immer klappen und dann wird es auch so weitergehen, und ich sehe das als einzige Zukunft für Capoeira in Deutschland an.
Ja.
Ich denke, es ist natürlich schön, wenn auch Deutsche selber Capoeira weitergeben und Training geben. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen den Spirit so aus Brasilien holt, dann wächst das Ganze noch besser und wird schöner, und dann sehen wir vielleicht auch einfach mehr Potenzial für den ganzen Markt, weil viele Leute kommen, die schon gut sind und die haben schon das Ganze. Und ich meine, die Leute hier in Deutschland, die müssen ja noch alle erstmal besser werden, und es gibt natürlich viele tolle, sehr gute deutsche Capoeiristas, aber eben sowas zu haben, sehe ich persönlich als die beste Lösung. Ich denke, dass man da wirklich viele tolle Sachen zusammenbringen. Und ich denke, gerade mit Capoeira kann man in diesem Sozialbereich so viele tolle soziale Projekte umsetzen. Man kann auch in Länder in Afrika gehen und dort eben so ein ganzes Netz aufbauen. Und ich meine auch, das Ziel hinter Como One ist es ja eben, genau solche Sportler aus Brasilien, aus anderen Ländern eben auch zu unterstützen langfristig und diesen ganzen Bereich in dem Sinne zu vergrößern, dass du halt einfach für jeden Bereich mehr Möglichkeiten hast. Und deswegen brenne ich auch so dafür, weil ich mir denke, wie geil wär's, wenn du einfach so 10 Brasilianer holst und die hier sozusagen so anfangen und eventuell in 10, 15 Jahren für irgendeine krasse Marke, also Nike, gesponsert sind, und dann haben wir vielleicht richtig krasse Events hier in Deutschland und richtig krasse Meisterschaften, wo die ganzen Leute aus anderen Ländern kommen und dann als Capoeirista vielleicht alleine leben können, ähnlich wie ein UFC-Kämpfer oder sowas. Wenn es halt mal in die Richtung geht, das ist halt das, wo ich meine langfristige Aufgabe drin sehen, was ich auch tatsächlich als realistisch so sehe, bald als langfristiges Projekt.
Ja, ist ja auch so schön, dass sich die Capoeira auch ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass es immer mehr Leute gibt, die zum Beispiel die Schauspielerrichtung gehen,
in
die Schauspielrichtung gehen.
Oder in die Musical.
Musical oder irgendwie Athleten werden. Es gibt ja auch Red Bull Athleten in Capoeira. Und dass es immer mehr auch in dem Stil kommt, dass es größere Gruppen gibt in Russland, in Frankreich, in wo auch immer in Europa und Asien. Und dass wir da doch einen Fortschritt sehen. Aber ich glaube, aktuell für Deutschland kann man da schon noch mehr rausholen, was du angesprochen hast.
Ja.
Dass wir das auch so ein bisschen in die Hand nehmen.
Ich habe jetzt ja ein bisschen sozusagen auch so gesehen, wie ich die Zukunft sehe. Und das, was ich gerade gemeint habe, ist natürlich hauptsächlich für Trick und Capoeira so. Oder vor allem Capoeira gerade, habe ich das so beschrieben, wie wünschst du dir die Zukunft in Capoeira? Also was würdest du dir wünschen für Events, für Formate, vielleicht in 15, 20 Jahren?
Die letzten 2 Jahre, muss ich dazu sagen, wir waren sehr lange in einem ganz großen Verband, der auch weltweit aktiv ist, und das war eigentlich auch eine relativ eine ziemlich schöne Zeit mit denen dort, weil das halt eine sehr gute Struktur gab. Aber ich bin auch so ein bisschen enttäuscht worden von der Capoeira, würde ich mal behaupten. Das ist so eine wichtige Sache, die ich einfach erwähnen will, weil man schon gemerkt hat, ich habe schon viel erfahren irgendwie von meinem Trainer, was da auch vielleicht nicht so gut läuft. Das ist ja immer so in unserem Großunternehmen. Und sei es finanziell und dass man halt einfach viele Leute hat, die einfach nur das große Geld machen wollen oder kurzfristig Geld machen wollen. Und ich glaube, sowas macht halt kaputt. Und
vor allem den Bereich.
Darum geht es mir nicht. Vielleicht kann ich das auch so frei sagen, weil ich auch einfach mehr Wohlstand genieße und mehr Sicherheit habe. Aber was ich halt letztendlich mir wünsche, ist mehr Zusammenarbeit mit den ganzen Capoeiristas. Man muss sich das so vorstellen, es gibt halt verschiedene Gruppen, jeder hat so seine Hierarchie und manche Gruppen arbeiten nicht mit den anderen zusammen und die treffen sich nicht. Und das ist halt ganz entscheidend und essentiell für die Capoeira, weil wenn man nicht zusammenarbeitet, vor allem nicht hier in Deutschland als Randsportart, dann kommt man langfristig nicht weiter. Weil wenn jeder sein eigenes Ding versucht zu machen, dann macht es keinen Sinn. Ich glaube, wenn man sich zusammenschließen würde und zusammenarbeiten würde, dann könnte man viel mehr profitieren davon.
Auch viel schneller.
Viel schneller. Und jeder hätte viel mehr davon.
Und auch viel mehr Spaß.
Und wir wären vielleicht schon längst bei Olympia oder so. Und so, also wenn man so groß denkt,
ja,
so
abstrakt. Doch. Ich sehe es komplett so. Ich denke, das Tolle ist ja in diesen ganzen Fußballverbänden und was weiß ich, dass die so eine krasse Unterstützung haben, dass dieses ganze Drumherum auch einfach nice ist.
Ja.
Dieses ganze Teamgefühl und diese ganze Zusammenarbeit. Und das ist halt das Problem in Capoeira, dass du hast halt einen Verein im Fußball und da gibt es diese Turniere gegen alle Vereine. Und im Endeffekt, obwohl alle gegeneinander spielen, arbeiten trotzdem alle irgendwie zusammen.
Stimmt.
Und es gibt halt dieses ganze... Und bei uns ist es so, dass Vereine sehr wenig mit anderen Vereinen überhaupt interagieren. Also nicht mal in einem Wettkampfstyle, sondern halt gar nicht. Und ich glaube auch, dass das ist ja das, was mir auch am meisten Spaß gemacht hat. Und ich denke, jedes Event, wo wir in Stuttgart waren und irgendwie irgendwas war, das sind die Sachen, wo du dich daran erinnerst, was richtig Spaß gemacht hat. Und wo du auch so dieses Zusammen, wo du dieses Gefühl hattest. Und ich denke, als Künstler vor allem, wie du sagst, in so einer Randsportart fühlt man sich oft alleine. Weil du oft das Gefühl hast, du trainierst alleine, du bist alleine in deinem Verein und jeder macht halt so sein Ding. Und das ist auch das, was ich 100% so sehe, dass man wirklich zusammenarbeiten muss.
Wenn du keine Community hast, also wenn wir uns nicht hätten, denke ich mal hier, dann wäre es schon längst vorbei.
Ja.
Wir haben halt eine sehr starke persönliche Beziehung auch zueinander, zu unserem Trainer. Und wir drei halt so als Team, ich glaube, das ist schon ganz entscheidend, warum wir immer stärker werden.
Ist ja auch unabhängig von Capoeira bei uns.
Ja.
Aber das ist halt das Problem, wenn du halt Capoeira wachsen lassen willst, dann musst du es halt auch. Musst du eine Capoeira.
Und das willst du ja auch. Ja, ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich muss so sein, sondern du willst es ja auch, weil du weißt, wie viel Energie man nach einem Capoeira-Wochenende hat. Man ist eigentlich so fertig, man hat so Kopfschmerzen, aber man kommt mit so einer Motivation nach Hause, man
und
will
so
alles zerreißen. Du willst alles zerfetzen die nächsten Wochen, weil du einfach so viel mitgenommen hast und du kannst gar nicht schlafen.
Und das brauchen wir mehr, damit man mehr Aufmerksamkeit hat, mehr Interesse.
Ja. Das wünsche ich mir eigentlich auch, dass jeder mal so ein Capoeira-Event live erlebt, wo 300 Leute singen.
Und ich hatte ja einen Kumpel, du weißt nicht, Janik, der war bei einem Capoeira-Event dabei und der macht auch so ein bisschen Flips und Tricking und so. Und der war mal bei einem Event dabei und hatte die Musik gehört und hat gesagt, der wollte auf die Bühne gehen und einfach auch irgendwas machen, weil er so viel Energie hatte. Und das ist halt das, die Energie geht halt kaputt, wenn man halt jeder alles alleine macht. Und wenn man so eine Gruppe ist, dann ist die Energie stark und dann wird das Ganze auch was schön, Alter. Ja, was ich jetzt noch abschließend sagen zu den Fragen will, was würdest du für Tipps geben jetzt generell für eventuell Künstler einfach, Movement Artists, die was erreichen wollen in dem Bereich, sei es als Trainer, sei es im Social Media Bereich, sei es als Sportmodel, sei es als, keine Ahnung was, Olympiathlet, Breakdance, was empfiehlst du Leuten, die jetzt schon ein bisschen besser sind, die schon älter sind und die da einfach noch mehr jetzt wollen, was würdest du solchen Leuten empfehlen?
Anfangs wusste ich auch nicht, was ich so langfristig rausholen werde, weil ich habe es einfach gemacht, weil ich vertraut habe, meinem Trainer vertraut habe, weil ich Spaß hatte wahrscheinlich. Nicht immer, ich wollte ja auch aufhören, habe ich gesagt, aber was ich jetzt so sagen kann, vertraut dem Prozess, der nicht von heute auf morgen stattfinden wird. Habt eine Struktur, die ihr so ungefähr einhaltet. Ich kann das auch nicht immer, Ich habe jetzt auch seit einer Woche mal einen Aussetzer und mache einfach nichts.
Aber ist auch geplant.
Ja, stimmt, ist auch wiederum geplant. Habt eine Struktur, die ihr machen wollt. Beschäftigt euch mit eurem Sport als Künstler immer. Wie gesagt, entwickelt euch weiter, informiert euch. Schaut, dass ihr Kontakte habt, dass ihr einen Mentor habt, jemand, der euch pusht oder mit dem ihr euch gegenseitig pusht, dass ihr nicht als Alleingänger arbeitet, weil ich glaube, das wird langfristig sehr schwer, vor allem, wie gesagt, in Randsportarten. Und lasst euch nicht einreden, dass ihr irgendwas nicht könnt in dem Bereich, dass irgendwas zu schwer sei, dass man doch was Gescheites machen soll, weil es ist was Gescheites. Es ist definitiv was Gescheites. Weil nur weil jemand voraussetzt, dass man unbedingt studieren muss, um irgendwas Gutes zu machen oder gutes Geld zu verdienen. Also wenn es einem darum geht, nur Geld zu verdienen, dann ist es vielleicht nicht der beste Weg, aber irgendwie auch, ich würde mal sagen, einfach zu leben, sollte man langfristig einfach immer dranbleiben, also seiner Mission. Und es wird sich erfüllen, hundertprozentig. Vielleicht nicht in dem Stil, wie man sich das immer so krass vorstellt, aber es wird
genau
sich,
wie man sich es gewünscht hat, aber du
es wird vielleicht noch viel besser kommen.
Ja.
Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dadurch, dass ich heute sagen kann, ich kann mein ganzes Studium durch den Sport finanzieren und ich lebe davon, ich gehe davon reisen, ist es 100.000 Mal besser gekommen, als ich mir mit 16 noch hätte vorstellen können, wo ich nicht mal einen Euro die Woche hatte, um mir irgendwas zu besorgen. Und deshalb, es kommt wahrscheinlich immer besser und man realisiert es gar nicht so sehr, erst wenn ich andere darauf ansprechen. Das heißt, bleibt dran und vertraut dem Prozess, ja.
Geil. Das war's an der Stelle, vielen Dank für deine Zeit. Mir hat's mega Spaß gemacht, ich hoffe, die ganzen Leute nehmen was daraus mit. Wir werden bestimmt irgendwann mal nochmal ein Interview führen,
sicher.
Eventuell über ein anderes Thema. Genau, wo können die Leute dich finden, also Instagram-technisch, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man jetzt nach der Folge irgendwelche Fragen an dich hat, wenn man irgendwie sich denkt, so, yo, ich möchte, dass du vielleicht auch ein Training gibst online, keine Ahnung was, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Ich meine, ich bin ja auch schon Kumo One-Athlet und Movimento-Athlet,
genau.
Von daher ist es natürlich die erste Anlaufstelle und so auch über Instagram, das blenden wir jetzt dann unten ein.
Weiß nicht, ob ich es wirklich machen werde, aber ja, sonst in der Infobox auf jeden Fall.
Nee, da wir sehr, sehr viel miteinander zusammenarbeiten, ich denke auch in Zukunft sehr viel, kann man eigentlich dich ansprechen.
Genau, zu mir kommt. Also die Links werden in der Infobox sein. Genau, zu Kumo One noch ganz kurz zum Schluss. Wenn ihr sozusagen auch Teil der Community werden wollt, dann abonniert erstmal den Podcast. Lasst am besten, wenn ihr uns unterstützt, in unsere Vision gehört, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt und das Ganze auch euch wünscht, das Ganze sehen wollt, tretet mit uns in Kontakt, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da, abonniert den Kanal, liked, kommentiert, ihr wisst sowieso, wie das Ganze funktioniert. Das ist einfach halt nur, damit der Algorithmus die Folge besser rankt und da bin ich wirklich sehr dankbar an jeden, der da hilft. Genau, tretet mit uns in Kontakt und wir sehen uns. Peace.